Einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr euch aufgemacht habt, am Karfreitag nochmal zur Stunde zu kommen. Ich möchte zum Anfang mit uns beten. Und zwar habe ich ein Gebet gefunden von der Hanna Hümer. Das möchte ich einfach mal auch ein bisschen an den Anfang von unserem Abend stellen, den wir in Gottes Namen beginnen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. In allem unser Bruder. Herr Jesus Christus, du bist uns begegnet als der große Bruder, der uns aufgenommen hat. Du zeigst uns den Vater und du bringst uns zum Vater. Du bist uns begegnet als der schwache Bruder in allen Ängsten und Anfechtungen, in allen Leiden. Bis in das Sterben hinein hast du alle menschlichen Schwachheiten getragen und erlitten. Du hast sie für uns durchgangen und durchsiegt. Wir beten dich an als unseren starken Bruder, der den Tod überwunden hat und der die Sünde getilgt und dem Satan die Macht genommen hat. Du hast uns aufgetan, das Leben mit dem Vater im Heiligen Geist. Wir danken dir und wir bitten dich, Herr Jesus, sei du jetzt mitten unter uns und segne du diesen Abend. Amen. Ja, und der Text für heute steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 15 und die Verse 1 bis 4a. Aber ich lese den ganzen vierten Vers noch dazu. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet, in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift. Soweit mal dieser Text. Ihr habt jetzt auf eurem Platz ein Buchzeichen gefunden, das heißt auf ihn sehen. Und auf der anderen Seite steht dann nachher durch ihn die Welt sehen. Da möchte ich bloß ein paar Gedanken dazu sagen. Und heute ist ja nun Karfreitag, also Tag des Gedenkens an Jesu Tod. Da heißt es jetzt auf ihn sehen. Was haben wir da gesehen? Ein Mann am Kreuz, geschunden, geschlagen, bespuckt. Paulus erinnert ja auch jetzt hier in diesem Abschnitt an den Tod Jesu. Wir alle haben also diese Botschaft ja schon sehr, sehr oft gehört. Meistens so alt wir sind, jedes Jahr dann. Und es ist ja wichtig, dieses Kreuz ist ja eigentlich das, was unseren Glauben ausmacht. Sicher auch schon im Voraus, auf was dann nachher kommt. Es ist aber trotzdem wichtig, dass wir immer wieder daran erinnert werden. Und ich finde, das Ganze ist auch gut, wenn man es tatsächlich mal, auch wenn man es schon x-mal gehört hat, dass man sich einfach auch mal optisch irgendwas, wir sind ja Leute, die sehr fokussiert sind auf das Optische, dass man sich das auch optisch nochmal anschaut, Jesus mit den ausgebreiteten Armen. Und dieses Geschehen, Kreuz und Auferstehung, ermutigt uns einfach auch, in die Welt hinauszugehen, durch ihn die Welt sehen. Dass wir einfach erstens mal erfüllt von dieser Dankbarkeit, was Jesus für uns getan hat, dass wir das dann einfach auch in die Welt hinaustragen, denn in unserem ganzen Handeln die Dankbarkeit und dass wir alles, was wir erlebt haben, durch ihn, unseren Herrn und Heiland Christus, dass wir all das, was jeden Tag auf uns einstürmt, dass wir das auch immer wieder in diesem Kontext sehen können und dass wir diese frohe Botschaft einfach weitergeben.
Schönen guten Abend miteinander. Ja, ein paar Gedanken zu diesem Text aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, mit diesem zentralen Satz: Christus ist gestorben für unsere Sünden nach der Schrift, also nach der Heiligen Schrift. Genauso, wie es die Propheten des Alten Testamentes vorausgesagt haben. Der Messias, der Christus, ist für unsere Sünden gestorben gemäß der Schrift. Das ist ein Satz, der, wenn man so geschwind drüber liest, nicht so allzu große Gedanken in uns wachruft, aber vor allem für jüdische Ohren auch, ist das ein extrem steiler Satz. Steiler als der Oppenauer Steig. Ja, weil er so viel in sich birgt, auch wo einer, der zum jüdischen Volk gehörte, auch damals, echt schlucken muss. Gell, wie soll man, ich komme dann später noch drauf, wie soll man das Bild des Messias, des so offiziell in Israel damals herrschte, der Messias als der Sieger, der sein Reich aufbaut, der stark ist, der aufräumt, der sich durchsetzt. Wie kann dieses Bild zusammengehen mit einem, der elendig am Kreuz verblutet? Wir haben das schon tausendmal gehört, nicht nur einmal im Jahr, x-mal. Wir empfinden das Anstößige oder das, was uns herausfordert, nicht so stark wie damals die Juden. Er starb für uns. Schon bei den Einsetzungsworten, bei den Deuteworten, beim Abendmahl wurde das deutlich für euch. Es gab damals in der griechisch-römischen Welt natürlich auch Menschen, die für irgendwelche andere Menschen ihr Leben gegeben haben, ehrenhaft für Freunde, fürs Vaterland, vielleicht für eine gerechte Sache. Aber der Tod Jesu war alles andere als, jetzt so menschlich vordergründig, als ein ruhmvoller Tod. Es war ein schmachvoller Tod. Aber dieser halbe Satz nach der Schrift, der ist bedeutungsvoll, denn der gibt zu verstehen, dass Christus genau dem Willen Gottes, des Vaters, dem Vorauswissen des himmlischen Vaters entsprechend gestorben ist. Dass es also alles andere war als ein Zufall oder die Willkür von irgendwelchen Leuten, Römer oder Juden oder wer auch immer. Es ist nicht etwas, was halt passiert ist, sondern es war haarscharf nach dem Willen des Vaters, nach dem Willen, Erlösung zu schaffen durch diesen Tod. Er hat den Willen Gottes erfüllt, so wie es in den Schriften schon längst gestanden ist. Und es gibt einige, mindestens 20 Prophetien, die es mit dem Tod Jesu zu tun haben. So auch dazwischen gestreut unter die allgemeine prophetische Literatur. Zum Beispiel, dass er von einem Freund verraten wurde. Das war schon, ja, ich weiß nicht, wann es genau geschrieben worden ist, zur Zeit des David war das schon bekannt und schon formuliert, dass er ausgerechnet für 30 Silberlinge verkauft wurde. Auch das war hunderte von Jahren vorher schon schriftlich festgehalten. Wie kann man sowas erfinden, 500, 600 Jahre vorher? Dass er von seinen Jüngern, von seinen Freunden verlassen wurde, das lesen wir schon längst vorher. Dass er von falschen Zeugen beschuldigt wurde, dass er wie so ein Lamm seinen Mund nicht auftat, dass er in den Tod ging, ohne jetzt Notwehr oder ohne dass er sich dagegen gewehrt hätte, dass er bespuckt wurde, dass seine Hände und Füße durchstochen wurden, dass er mit Übeltätern, mit Dieben zusammen gekreuzigt wurde. Das lesen wir nicht als zum ersten Mal im Neuen Testament, sondern auch schon beispielsweise beim Jesaja, dass er für seine Peiniger betete, verspottet wurde, dass man um seine Kleider gewürfelt hat, dass er von Gott verlassen wurde. Psalm 22 beginnt so, dass er mit dem Durst rang, aber Essig bekam, dass er sich in die Hände Gottes befohl, dass seine Freunde dann fernab standen, aus einer sicheren Entfernung geguckt haben, was kommt denn als nächstes, dass man seine Knochen nicht gebrochen hat, dass er bei den Reichen begraben wurde, dass er freiwillig den stellvertretenden Tod auf sich nahm. Und wahrscheinlich gibt es noch eine Handvoll andere Verheißungen. Ungefähr 20, das ist viel, wenn man hunderte von Jahren vorher zu Papyrus bringt. Und wie kann das sein, dass solche zum Teil sehr detaillierten Verheißungen oder Prophetien ausnahmslos in Erfüllung gehen? Wenn man sagen würde, ja, so 20% Wahrscheinlichkeit hat es, egal was man sagt, hundertprozentig in Erfüllung gegangen. Es zeigt uns letztlich auch, wie glaubwürdig die neutestamentlichen Berichte sind. Hat ja nicht ein Mensch geschrieben. Die gesamte neutestamentlichen Zeugen sagten dasselbe. Ein Beweis, etwas, worauf wir uns verlassen können und sagen, wenn das so ist, dieser Zusammenhang zwischen Verheißung und Erfüllung, dann ist die Bibel Alten und Neuen Testamentes absolut glaubwürdig. Also ganz schön viel hier an dieser Stelle. Er ist nach der Schrift gestorben und begraben. Das führt uns natürlich zu Jesaja 53. Der Messias ist gestorben, der Christus. Und Jesaja 53, das ist uns ja wohl bekannt, dieses Knecht-Gottes-Lied, so sagt man manchmal dazu, gibt es 3, 4 beim Propheten Jesaja, wo das deutlich wird, wie Christus da in den Tod gegangen ist. Problem war eben, wie konnte man wissen, von wem der Jesaja geschrieben hat. Für uns ist das klar, gell? Aber für jüdische Ohren, dass diese beiden Stränge zusammenzubekommen, ich habe es am Anfang gesagt, vom Messias, vom Siegreichen, der vielleicht damit Römer aufräumt und sie ins Mittelmeer schmeißt, dass Israel endlich wieder frei wäre. Der Starke, der sein Reich gründet, das zusammenzubekommen mit dem, was dort im Jesaja steht, vom Knecht Gottes, der in den Tod geht. Der Gedanke der Beauftragung ist deutlich. Da hat auch kein Jude sich dagegen gewehrt. Teilweise haben die Juden sich selber auch als Knechte Gottes gesehen, nicht zu Unrecht, als solche, die für den ewigen Herrn unterwegs sind, die Zeugen sind, die sein Wort haben. Das wurde auch gesagt von einzelnen Leuten, vom David beispielsweise, vom Daniel, vom Josua, vom Mose und vom Abraham. Aber wer ist dieser Knecht Gottes? Wann wird der auftreten? Da haben wir keine präzisen Angaben beim Jesaja oder an anderen Stellen. Das Bild war auf der einen Seite sehr präzis, sehr klar, was der machen wird. Und auf der anderen Seite war es rätselhaft. Um wen handelt es sich denn dabei? Wer ist dieser Knecht? Wann kommt er? Unter welchen Umständen wird er kommen? Und wenn wir jetzt aus Jesaja die verschiedenen sogenannten Knechtsgotteslieder zusammenfassen, dann zeigen sich mindestens 5 entscheidende Wesenszüge dieses Knechtes Gottes. Der erste entscheidende Wesenszug des Knechtes liegt darin, dass er leiden muss. Der Knecht Gottes ist der leidende Gottesknecht. Nicht ein politischer Überflieger, nicht einer, der den roten Teppich ausgerollt bekommt. Gerade noch am Palmsonntag ein paar Palmzweige und ein paar Kleider, die man hingelegt hat, und das war's dann schon. Ein zweites, das Leiden des Knechtes Gottes wird stellvertretendes Leiden sein. Ich lese jetzt diese Knecht-Gotteslieder nicht alle vor, sonst langt es nicht zur Tagesschau. Aber es wird stellvertretendes Leiden sein. Ein dritter Wesenszug, da kommt der Gedanke dazu, dass dieses stellvertretende Leiden inklusive der Tod den Bund Gottes mit Israel erneuern wird, dass ein neuer Bund geschlossen wird. Und viertens fällt auf, dass dieser Bund, also diese Verbindung, nicht nur mit Israel bevorsteht, sondern dass er auch für die Heiden eine heilsvermittelnde Rolle spielen wird. Also dass nicht nur Israel im Fokus ist als erwähltes Volk, sie bleiben erwähltes Volk, natürlich, aber dass das Heil weitergeht über diese ethnischen Grenzen hinaus. Und ein fünftes wird deutlich, dass dieser Knecht Gottes der Gesalbte sein wird. Der Gesalbte, das ist der Messias, das ist Christus. Also wie gesagt, etwas, was für die jüdische Ohren damals schwer kombinierbar war. Wie soll man sowas zusammenbekommen? Und es gibt ja genug Verheißungen des Reiches Gottes bei den Propheten, was der Messias alles bringen wird. Aber wie bekommt man diese beiden Stränge zusammen? Und als dann Jesus auf der Welt war, da merken wir, wenn man so also das Neue Testament so durchliest, dass sich Jesus selbst mit diesem Knecht Gottes, der stellvertretend sterben würde, identifiziert hat. Es gibt verschiedene Stellen, wo Jesus direkt darauf Bezug nimmt und zu verstehen gibt, und mit mir, Jesus von Nazareth, geht das in Erfüllung. Matthäus 12 beispielsweise. Jesus gebot ihnen, dass sie ihn nicht offenbar machten, also vor der Zeit, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht: Siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe. Und dann geht es einige Sätze so weiter. Oder in Lukas 22, ich sage euch, es muss an mir vollendet werden, was geschrieben steht. Er ist zu den Übeltätern gerechnet. Ein Hinweis, ein Indiz auf die Kreuzigung. Jesus selber im Gespräch mit Menschen, mit seinen Jüngern, identifiziert sich mit dieser Figur, mit dieser rätselhaften Person des Knechtes Gottes. Eine zweite Beobachtung: Jesus wird von anderen mit dem Knecht Gottes gleichgesetzt. Berühmtestes Beispiel, vielleicht in Apostelgeschichte 8, der Kämmerer aus Äthiopien, der daheim reitet und der liest Jesaja 53, wo die Rede ist von dem, der wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, hat er seinen Mund nicht aufgetan. Der liest Jesaja 53. Und der Philippus, der Jünger, trat zu ihm, ist ihm begegnet, und er tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Also den Jüngern war das auch klar. Unser Meister Jesus, der Gesalbte, der Messias, genau er ist der Knecht Gottes. Genau er, der Sohn Gottes, der Menschensohn, der Herr, ist der, der aus eigenen Stücken freiwillig, vorsätzlich dem Vater im Himmel gehorsam in den Tod ging. Der Paulus in Römer 4, Jesus Christus ist um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Auch ein Zitat, kleins bisschen geändert, von Jesaja 53. Oder der Petrus, der Jünger Jesu, im 1. Petrus 2. Er hat keine Sünde getan und in seinem Mund hat sich kein Betrug gefunden. Er hat nicht wieder geschmäht, als er geschmäht wurde, nicht gedroht, als er litt. Und dann geht die Ausführung noch weiter. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zum Hirten und Bischof eurer Seelen. Zitat, aber nicht extra angeführt in den Fußnoten, Zitat aus den Knechtsgottesliedern. Auch der Jünger Johannes, ihr wisst, dass er erschienen ist, damit ihr die Sünden wegnehme, und in ihm ist keine Sünde. Und so geht eins ums andere, können wir nur einige Beispiele anführen. Jesus hat nicht nur sich selbst mit diesem Knecht Gottes, der stellvertretend stirbt, identifiziert, auch seine Jünger haben das klar gesehen. Wahrscheinlich nicht von Anfang an, aber sie kamen zu dem Punkt, dass ihnen das klar war. Er ist der Messias und der sterbende Gottesknecht in einer Person. Was auch interessant sein mag, wie der Knecht-Gottes-Titel mit dieser Selbstbezeichnung Jesu, Menschensohn, zusammengeführt wird. Wir wissen, dass sich Jesus sehr oft als der Menschensohn bezeichnet hat, als der menschgewordene Gottessohn. Jesus sprach beispielsweise in Markus 9 zu ihnen, Elia soll ja zuvor kommen und alles wieder zurechtbringen. Und wie steht dann geschrieben von dem Menschensohn, dass er viel leiden und verachtet werden soll? Gell, das ist fast nicht das Gleiche, aber sehr stark in die gleiche Richtung wie der Messias-Titel. Der Menschensohn, das ist der, der nach Daniel 7, nach seiner erfolgreichen Mission, in Klammer Tod am Kreuz, Auferstehung, wieder zum Vater im Himmel zurückkommt, als der große Sieger. Vom Menschensohn, dass er viel leiden und verachtet werden soll. Oder Jesus in Matthäus 20, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Da kommt beides zusammen, von Jesus selber formuliert, der Menschensohn und der Knecht Gottes. Wir können uns vielleicht ein bisschen vorstellen, wie das die Zuhörer damals, ich weiß nicht, ob das Deutsch ist, gepfupfert hat, gell? Wie die unruhig wurde auf ihre Stühle. Und er hat noch andere ähnliche Dinge gesagt, wo nachher die Anklage kam, und du machst dich zu Gott. Wer bist du denn? Zimmermannskerle. Du machst dich selber zu Gott. Ein leidender Messias, das widersprach ihren Erwartungen. Vielleicht ist es mit der Grund, dass, wie es im Johannesevangelium heißt, dass Jesus, als er dann auf dieser Welt war, verkannt wurde, als er in sein Eigentum kam und die Seinen ihn nicht aufnahmen, weil sie theologisch falsche, unzureichende Vorstellungen hatten, weil sie ein vorgefertigtes Bild hatten, ein einseitiges Bild. Ich will die Leute nicht anklagen. Ich weiß nicht, wie es uns gegangen wäre. Aber sie haben das von der prophetischen Literatur irgendwo begriffen, aber nicht zuordnen können in der Klarheit. Und das ist eine gewisse Tragik. Die Notwendigkeit des Sühneleidens wurde allgemein nicht in die Messias-Erwartungen aufgenommen. Und so kam es dazu, wie der Paulus dann mal beschreibt, dass das Kreuz für viele Leute eine Torheit wurde, ein Ärgernis, ein Skandalon, ein Stein des Anstoßes. Also das fällt auf, auch aus dem Mund Jesu, dass der Menschensohn-Titel, der in vielem gleich ist wie der Messias-Titel, er zusammengebracht hat mit dem Knecht Gottes-Titel. Und zwar als die eigentliche Aufgabe des Menschensohnes. Das, was der Menschensohn nachher belohnt wird vom Vater im Himmel, das ist genau dieses, dass er gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Und damit nicht genug. Es gibt auch Stellen, zum Beispiel Philipper 2, wo auch der Titel Herr zusammengebracht wird mit dem Menschensohn-Titel, mit Christus. Er war in göttlicher Gestalt, hat sich entäußert, war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Also dieser Knecht Gottes, der den Tod gesehen hat. Und nachher bekommt er alle Ehre vom Vater. Das ist genau Daniel 7, wo dieser Titel Menschensohn herrührt. Und alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Er ist der Herr. Er ist nicht ein religiöser Sonderling gewesen, der halt gute Ansätze gehabt hat, aber vielleicht zu wenige Verbindungen, zu wenig Vitamin B oder sonst irgendwas, sondern es ist genau der Herr, der von Gott den Namen bekam, vom Vater den Namen bekam, der über alle Namen ist. Und so stehen auch wir da, nicht nur am Karfreitag, wir denken ja nicht nur einmal im Jahr an die Kreuzigung, an die Auferstehung, aber da stehen wir auch da und staunen insgeheim. Der, der der allmächtige Herrscher ist, der Allwissende, der Ewige, ging in den Tod für uns. Oder wie es in dem Lied heißt, hast auch an mich gedacht, als du riefst, es ist vollbracht. Wir können den Satz tausendmal sagen und doch können wir in seiner Tiefe das auf dieser Welt nicht wirklich restlos ergründen. Gell, da raubt es uns buchstäblich den Atem. Wie soll man das erklären? Der Grund ist einfach die Liebe Gottes, der die Welt so geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn in den Tod gegeben hat. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Deswegen schreibt der Paulus hier in 1. Korinther 15, dabei soll die Gemeinde ja bleiben. An diesen Kernaussagen ja nie rumdeuteln oder aufweichen oder kulturell anpassen oder nach eigenem Gutdünken oder Vorlieben das ein bisschen zurechtbiegen, die Ecke brechen, dass es nicht so schneidet. Das ist wichtig. Ob es den Leuten nun genau so passt in ihre Vorstellungen oder romantische Spiritualität oder was auch immer. Dabei soll die Gemeinde, auch wir, logisch, absolut bleiben. Der Menschensohn, der Messias, der Herr, der Hirte, auch da gibt es Stellen vom Hirten, der sein Leben lässt für die Schafe. Diese Titel, die bündeln sich in ihrer jeweiligen Aussage und ihrer Schwerpunkte bei Christus am Kreuz. Und da merken wir, wie die Verheißungen des Alten Testamentes zusammenlaufen an diesem Punkt. Und in Christus haben wir, wie gesagt, den Menschensohn, den Messias, den Herrn, den Hirten, den Gottessohn. Ich wünsche es mir, ich wünsche es euch, dass wir da immer wieder neu staunen und sagen, wie kann das sein? Und dann strahlen wir. Es ist die Liebe Gottes, der auch mich gesehen hat, der jeden von euch gesehen hat, als er rief, es ist vollbracht. Amen. Ja, Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass wir dich erkennen durften, dass wir das schriftlich haben, dass es uns fast sprachlos macht, wenn wir das überdenken, dass du, der Schöpfer dieser Welt, der Erlöser, der Allmächtige, diesen Weg gegangen bist, aus Liebe zu uns, weil du nicht möchtest, dass der Mensch verloren geht, sondern dass er sich bekehrt und dass er lebt. Herr, wir preisen dich hier auf dieser Welt und in Ewigkeit für dein Erlösungswerk. Lass uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen. Gott befohlen, gute Woche, fröhliches Herz. Ja.